Podcast. Was so einen richtigen Winter ausmacht, das erleben wir im Moment gerade wieder einmal. Und mit der Kälte, da hebt der Schnee auch im Flachland. Und um den Schnee, um das geht's in der nächsten Stunde. Wir lassen uns die Magie von einer verschneiten Winterlandschaft erklären. Und wir finden heraus, was es für ein Gefühl ist, wenn man es auf Knopfdruck aus 500 Schneekanonen kann schneien lassen. Und wir beweisen mit einem Computertomograph, der Schnee lebt. Am Mikrofon der Thomas Balderer.
Pumpe eingeschaltet.
Ja, das gibt es jedes Jahr, dass wir so etwas einschneiden. Wir haben schon unsere eigene Kanone eingeschnitten oder eine Vorzeige eingeschnitten. Aber zum Glück haben wir das nach kurzer Zeit bemerkt und haben dann nachher noch reagiert, bevor das zu spät war.
Die Wassertröpfel die führen von außen nach innen. Das heisst, zuerst gibt es eine Eishülle. Und wenn es schnell gefriert, dann explodiert effektiv das Tröpfchen, also ein gefrorener Eisball, explodiert, weil der Wasserdruck innen zu gross wird. Und dann gibt es einen hohlen Eisball.
Der Schnee als grosse Erscheinung ist unabhängig vom Menschen, kommt und geht und ist eigentlich ein Geschenk. Religiöse Menschen würden sagen, ein Geschenk Gottes. Für ein bisschen weniger religiöse Menschen vielleicht ein Geschenk von der Natur oder ein Geschenk vom Himmel, jetzt nicht im metaphysischen Sinn. Aber ja, wenn man mal sieht, wie geholfen, wenn es schneit, so in den Himmel schaut, verzückt und so, da ist schon, Schnee ist Magie.
Input. Winter ohne Schnee. Das ist nichts Schönes. Aber schon mit einer feinen Schneedecke da verwandeln sich die kahlen Bäume in filigrane Kunstwerke. Der Lärm vom grauen Alltag der geht im Schnee unter. Kalt ist es zwar immer noch, aber man kann sagen, der Schnee der wärmt wenigstens die Gemüte ein bisschen auf. Der Wanderkolumnist Thomas Widmer er sagt sogar, eine verschneite Winterlandschaft ist Poesie. In seinen Wandertipps im Zürcher Tagesanzeiger tönt das dann zum Beispiel so.
Der erste Schluck Winterluft prickelt im Gaumen eisig frisch wie Dom Pérignon.
Der Schnee löst im Mensch Gefühle aus, was im Sommer so nicht gibt. Die weisse Pracht macht etwas mit uns. Was genau, das versuchen wir jetzt auf einem Winterspaziergang mit dem Thomas Widmer herauszufinden. Mit Kappen und Händchen bin ich mit ihm über den verschneiten Uetliberg spaziert, den Hausberg von der Stadt Zürich.
Thomas Widmer, mit was hat das zu, dass der Schnee so eine Landschaft völlig verändert?
Man muss vielleicht zuerst sagen, dass wir in Mitteleuropa ja eine extreme Abfolge von Jahreszeiten haben. Eigentlich hat dieses Jahr eine ganze Dramaturgie bereithalten, wie ein Theaterstück in vier Akten. Sommer ist heiß und feucht, im Frühling ist es mild, herzig. Im Herbst haben wir zum Beispiel die wahnsinnigen Herbststürme. Und eben der Winter. Der Winter ist nochmal ganz anders und verwandelt die Landschaft nochmal. Und um in der Theatersprache zu bleiben, was natürlich speziell ist am Winter, ist seine Hauptrequisite und das ist dann der Schnee. Und der Schnee, der hat, ja, gab eine Landschaft völlig neu einzukleiden, zu wattieren, fast ein bisschen unschuldig zu machen und sie neu zu erfinden eigentlich. Es ist eigentlich ein Verwandlungsakt, den wir hier mitbekommen.
Und was macht es denn aus, dass man so bewegt ist von dieser Verwandlung?
Also meine Theorie ist ein bisschen die, im Unterschied zu anderen Substanzen, die wir auf der Welt haben, wie zum Beispiel Wasser oder Erde, die Substanzen die sind ja eigentlich immer da und greifbar. Boden hat es immer. Wir können den Boden langen und Erde aufnehmen. Aber Schnee ist begrenzt zeitlich. Schnee kommt eines Tages, wir können es auch nicht beeinflussen. Er wird uns quasi geschenkt. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal da, wo der Schnee für uns so zauberhaft auch macht, dass eines Tages schwebt er uns dann erst noch aus dem Himmel entgegen und hat ja einfach ein bisschen einen magischen Charakter. Und Schnee ist eine Substanz, die wir vermutlich auch darum so gerne haben, speziell natürlich die Ofen, weil wir wissen, der Schnee ist nicht ewig da. Der ist vielleicht einen Monat da, vielleicht noch eine Woche, vielleicht nur einen Tag, vielleicht ist am nächsten Tag schon geschmolzen. Und der temporäre und vergängliche Charakter vom Schnee, der macht auch seinen Zauber aus. Wir wissen, wir haben da eine Substanz vor uns, die bald wieder wird verschwinden und umso traumhafter ist sie eigentlich.
Wir laufen jetzt auf dem Uetliberg Richtung Bergrestaurant fühlen. Es hat nicht wahnsinnig viel Schnee, aber die Landschaft ist doch weiss. Wie wirkt das? Also ist das die optische Wirkung, die einem beeindruckt vom Schnee?
Ich würde sagen, es ist die optische und die akustische. Jetzt im Moment ist vielleicht, wir laufen jetzt nicht extrem im Schnee, es hat ein bisschen Schnee, aber wenn es viel Schnee hat, ist auch die akustische Wirkung. Dann ist der Boden quasi eigentlich abgedämpft. Man läuft dann so teppichartig im Flausch. Und dann hat man eben die optische Wirkung, die Unifarbe weiss. Gut, man hat ja nie eine ganz weisse Landschaft, sondern man hat immer alles Zusammenspiel mit Felsen, die noch raus schauen, die vielleicht von der Sonne ein bisschen gewärmt sind und der Schnee wieder abtaut. Aber man hat so das Zusammenspiel von dem Weissen. Und weiss ist irgendwo halt schon, weiss ist für den Menschen eine recht stark symbolbeladene Farbe. Auch weiss hat ja zu tun mit Unschuld und mit Neu und Rein. Und der Schnee gibt einem ein bisschen die Illusion vielleicht, dass die Landschaft gewaschen ist. Also gewascht. Ich habe mal in Teheran, ich habe dort studiert, ich habe Persisch studiert, unter anderem an der Uni einen Professor getroffen. Und der Professor hat dann so, es hat dort auch geschneit, ausnahmsweise oben am Elbrus, und hat dann so hochgeschaut und auf Persisch gesagt: Barf hamichis mishuyat, der Schnee wäscht alle Dinge rein.
Die magische Wirkung vom Schnee ist also offenbar etwas, was die Menschen auf der ganzen Welt beeindruckt. Thomas Widmer vermutet, dass die Magie vom Schnee auch mit Kindheitserinnerungen zu tun hat.
Ja, sicher. Also ich bin im Appenzellerland aufgewachsen, zu einer Zeit, wo es noch viel mehr Schnee hatte. Und ist mir natürlich schon klar erinnerlich, wie wir einmal dort den Schnee getapfet haben, ins Dorf, in die Schule. Das war ziemlich krass gewesen. Einfach, es ist dann allerdings auch, ich meine, man hat dann auch Blödsinn gemacht mit dem Schnee. Also, man hat dann die Mädchen hat man eingesalzen mit dem Schnee, oder? Und die Buben haben sich da die Schneebälle angeschossen. Ist zum Teil ziemlich ruch zugegangen. Aber ich glaube, für jeden ist, jeder, der in der Schweiz aufgewachsen ist, ist Schnee eine Erinnerungssubstanz. Ich glaube, Schnee holt jedem Menschen. Also, ich glaube, fast im abbrühtesten Zyniker holt der Schnee ein bisschen das Kind zurück.
Auch wenn der Schneeball am Kopf wehtut, als Kind ist der Schnee etwas, wo vor allem Freude macht. Das ist auch beim Wanderjournalist Thomas Widmer so gewesen. Aber so sehr er heute aber eine verzuckerte weisse Landschaft ins Schwärmen kommt, am ersten Schnee vom Jahr hat er als Wanderer gar keine Freude.
Anfangs Winter habe ich mal eine riesige Krise, wenn der erste Schnee kommt, weil der Schnee ist ja zunächst einmal der, der die Sommerwanderungen fertig macht, also verhindert. Ich habe schon mal geschrieben über den Schnee, er sei Gehverhinderungspulver, weil er alle quasi schönen Wanderweg zumacht. Aber wenn man sich dann mal daran gewöhnt hat, entdeckt man schon auch, dass es im Winter eine ganz neue Qualität oder eine andere Qualität von Wandern gibt. Also eben die Einsamkeit, die Ruhe von der Natur ist viel mehr ein Faktor. Es hat weniger Leute unterwegs. Und dort, wo man hinkommt, man kann ja nicht überall hin, es hat zum Teil auch Lawinen gefahren und so Sachen, aber dort, wo man hin kann, ist man schon sehr gerührt. Der Schnee macht eine gewisse Poesie. Also konkret zum Beispiel sieht man so die herzigen Tiertapfen, so die Spürchen von einem Hase im Schnee. Das ist doch irgendwie rührend zum Anschauen, auch für einen gestandenen Journalist von 46. Das ist einfach schön zum Anschauen. Oder auch, sagen wir, so ein bisschen auf dieser poetischen Ebene, auf der zu bleiben, ein Wasserfall, der gefroren ist und zu einer Art, wie in einer Kirche, eine Barockorgel fast darstellt, mit der Pfeife quasi. Das ist wunderbar. Die Natur ist so ein bisschen stillgelegt und der Schnee drückt auch das aus und ist so ein bisschen der Indikator von dem Signal. Wenn es im Frühling wird und er verschwindet, ist es automatisch ein Zeichen, jetzt wird es wieder warm.
Aber es ist, eigentlich ist es ja ein bisschen paradox, wenn man es, also, dass das so eine poetische Wirkung hat auf den Menschen. Weil eben, eigentlich ist alles so ein bisschen tief gefroren, es ist nichts los, eben die Tiere sind nicht da, es ist total still, es läuft nichts. Das ist eigentlich noch speziell, dass es so ein schönes Gefühl auslöst im Menschen.
Ja, tief gefroren ist eben nicht nur schlecht. Also man selber ist ja nicht tief gefroren, hoffe ich, sondern naturisch tief gefroren. Aber wie ich schon gesagt habe, Schnee reduziert die Landschaft. Und wenn die Sache reduziert ist, kann sie der Mensch viel mehr als Spiegel von sich selber brauchen. Also wenn ich auf eine Landschaft schaue und es hat sehr viele auffällige Sachen in der Landschaft, dann studiere ich über die auffälligen Sachen nach. Wenn ich aber eine Landschaft habe, wo sagen wir zum Beispiel einfach eine glatte Schneefläche, dann studiere ich eigentlich weniger über die Schneefläche nach, sondern ich benutze sie als Spiegel, um über mich nachzudenken. Also eine Schneefläche, die wirklich nur Schnee ist, ist eigentlich wie ein See. Ein See ist so ein Seelenöffner, oder? Wenn man einen See hat, man schaut dann an, es ist fast nichts auf dem See, vielleicht mal ein Bötchen. Aber es ist so die Absenz, also die Abwesenheit von Sachen und von Ereignissen, die dazu führt, dass eben der See oder eben auch die Schneeebene dazu bringt, dass man eigentlich mehr über sich selber nachstudiert. Also Schnee ist eigentlich auch ein Meditationsermöglicher, ein Spiegel vom Menschen, ein Seelenspiegel, ein Gemütsreflektor.
Funktionieren zeigt das aber nur in der Natur, meint Thomas Widmer. Die Poesie vom Winter mit Schnee aus Kanonen, Das funktioniere nicht, meint er.
Der Schnee, wie wir ihn sehen und lieben, ist natürlich schon der Schnee, einfach, der aus dem Himmel rauskommt. Eines Tages zum Teil in Flocken, die so gross sind wie eine Jacke. Oder? Also unglaubliche, leichte, segelnde Flocken, die man einzeln mit der Hand rauspflücken und wo dann mit der Zeit auch, ja, es ist ein schöner Moment, wo man zum Beispiel grüne Wiese anschaut, wenn es anfängt zu schneien und sieht, wie es sich dann langsam so, wie sie so einen hellgrünen Touch annimmt und dann langsam sich wirklich in eine weisse Wiese verwandelt. Im Appenzellerland hat man dann sogar ein Wort für den speziellen Zustand, wenn eine Wiese langsam ansetzt, also sich verwandelt von grün so zu hellgrün und langsam weiss, dann sagen wir dem «es grabet».
«Es grabet»?
«Grabet» mit «o», mit dem hellen «o». Ich habe keine Ahnung, wie das etymologisch ist, aber man sagt dem «es grabet». «Grabet» wieder heute.
Und gibt es noch andere spezielle Wörter für Schnee?
Ja, nicht wirklich, ausser dass einfach der Appenzeller eigentlich nicht Schnee sagt, sondern Schneeli. Also hat heute wieder ein wunderbares Schneeli, sagt man eigentlich im Appenzellerland.
So ein bisschen verniedlichend?
Ja, ist ein Diminutiv von der Zuneigung. Man sagt auch ein Händli, oder man sagt einfach für gewisse Sachen, die man gerne hat, sind nicht nur der Diminutiv, also die Verkleinerungsform. Und ja, man sagt, es ist ein wunderbares Schneeli für uns.
Ein schönes Schneeli liegt auch auf dem Uetliberg, wo wir im Moment unterwegs sind. Und man hört es vielleicht, es blaset einen bissigen Wind. Als Wanderkolumnist kennt das der Thomas Wittmer. Einmal in der Woche ist er verrussen am Laufen und jetzt im Winter natürlich vor allem im Schnee. Als Kulturjournalist mit einem Studium in Islamwissenschaften, da begegnet der Thomas Wittmer dem Schnee aber auch im Warmen, nämlich in der Literatur.
Es gibt zum Beispiel den Roman vom türkischen Nobelpreisträger Orhan Pamuk, der heisst wirklich «Schnee». Und ist eigentlich eine Parabel auf die türkische Gesellschaft und ihre Blockaden, also Blockaden von einerseits den Islamisten, die zurückgehen zu einem so konservativen und auch sehr radikalen Islam und andererseits die Laizisten, also Militär und Verweltlicher, die möchten, dass die Türkei sehr europäisiert ist. Und der Pamuk siedelt den Gegensatz an in einer Provinzstadt. Und es fängt dann an zu schneien, wo der Erzähler eintrifft in dieser Stadt. Und es hört nicht mehr auf schneien. Und der Schnee hat die Gesellschaft wie einmauern. Also die ganze Stadt ist dann wie blockiert und eingemauert. Man kann nicht mehr raus, man kann nicht mehr fort. Und in diesen Tagen, wo dann der Schnee das Flüchten unmöglich macht, spielen sich dann in dieser Stadt ziemlich auch schlimme Sachen ab zwischen diesen zwei Kräfte, die ich jetzt geschildert habe, zwischen den Islamisten und den Modernisierern. Das ist sicher ein Buch, wo der Schnee eine sehr zentrale Rolle spielt. Eine andere sehr gute Lektüre, die ich mal gemacht habe, war eine Art ein erzählendes Sachbuch, aber gleich fast wieder ein Roman von der Jenny Diski. Jenny Diski ist eine Londoner Schriftstellerin, die zeitweise in ihrem Leben sehr schwer depressiv war. Und sie hat dann zum Teil auch müssen die psychiatrische und die müssen in Badwannen liegen, die mit Eis gefüllt waren. Und nachdem sie die Torturen überlebt hat und sich ihren Zustand bessert hat, ist sie Reiseschriftstellerin geworden und ist dann ausgiebig gereist ins Eis und in Schnee. Und ganz fantastische Erscheinung, die sie beschreibt, ist ein gewisser Zustand von Schnee, den man auf Englisch «whiteout» nennt. Also «weiß und aus», auf Englisch «whiteout».
Und was ist das? Eine
meteorologische Erscheinung, wo der Schnee, wenn du in einer Nebene bist, wo du einfach nur Schnee hast, keine Felsen, keine Bäume, nur Schnee. Und wenn dann das Licht, die Sonne, sehr diffus ist, also nicht stark strahlt, dann kann es passieren, dass jeder Schatten verschwindet aus der Landschaft. Dann hast du das Verschmelzen vom Boden und vom Horizont und vom Himmel. Dann bist du eigentlich in einer zweidimensionalen Fläche und fängst sofort an zu stolpern und bist völlig verwirrt, dass der Mensch kann das dann fast nicht ertragen kann. Ein schwacher Reflex von dem Whiteout hat man beim Skifahren in der Schweiz, wenn die Sonne eben so diffus ist und wenn man wirklich nur Schnee vor sich hat, dann sieht man zumal die kleinen Unebenheiten im Boden nicht mehr und die Hügel, sondern alles ist einfach eine ganz gerade Fläche. Also der Whiteout ist eine faszinierende Sache mit Schnee.
Ja, Schnee kann man auf ganz verschiedene Arten erleben und das fasziniert den Thomas Wittmer. Und so sehr er sich freut, ab all diesen Phänomenen und Erfahrungen, die der Schnee mit sich bringt, irgendwann ist er dann auch froh, wenn er wieder verschwindet.
Bei einem langen Winter gibt es sicher die Phase gegen Schluss des Winters, wo man dann langsam genug hat, wo man so innerlich denkt, jetzt Schnee könntest du eigentlich gehen, jetzt könntest du eigentlich langsam ans Schmelzen denken und dich verabschieden. Das ist ja dann wirklich auch wieder wahnsinnig schön und berührend, wenn der Schnee vielleicht noch irgendwo so ein bisschen klebt, aber zum Teil hat man schon so ein bisschen die grünen Flecken, also die ersten Schneeglöckchen rausgekommen und dann später ein bisschen die Schlüsselblümchen. Dann ist quasi das Theaterstück Winter ist wieder mal für ein Jahr vorbei. Und ja, in dem Sinne ist Schnee sicher eine Substanz, wo auch ihren Charme davon bezüchtet, dass sie eben auch wieder geht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir hätten in der Schweiz 12 Monate Schnee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gleich toll wäre. Ich habe das Gefühl, dann hätten wir eine wesentlich nüchternere und vielleicht auch fast ein bisschen eine hässigere Beziehung zum Schnee. Aber so, wenn er sich rechtzeitig zurückzüchtet, ist er schon sehr eine tolle Substanz.
Input. Der Wanderkolumnist und gebürtige Appenzeller Thomas Widmer über die Poesie von einer verschneiten Winterlandschaft. Eine ganz andere Beziehung zum Schnee hat der Philipp Lauber aus Zermatt im Kanton Wallis. Der Philipp Lauber, er ist Schneemeister und für ihn ist Schnee vor allem Eis, der Rohstoff für eine weisse Skipiste.
Der Unterschied zum Naturschnee ist sicher die Dichte, das heisst die Konsistenz. Es ist einfach kompakter und der Naturschnee ist luftiger und locker.
Der Philipp Lauber ist quasi der Herr Holle von Zermatt. Per Knopfdruck bedient er 500 Schneekanonen. Was das für ein Gefühl ist, gerade nach Eisbär in der Version von Nouvelle Vague. Eisbär, ein eisig schöner Song, passend zum Thema dieser Sendung.
Input.
Schneeweisse Skipisten, Das ist in der Schweiz nicht mehr selbstverständlich. Wegen dem Klimawandel wandern die Schneegrenzen immer weiter den Berg darauf und der Mensch muss selber Schnee machen. Zum herauszufinden, wie das ist, wenn man quasi den Job von der Frau Holle übernimmt, gehen wir darum jetzt auf Zermatt. 183 Kilometer Skipisten hat es da. Zwei Drittel davon sind auf Gletscher oder werden künstlich beschneit. Beschneit werden sie mit fix installierten Lanzen, also Stangen, die es oben rausschneit, oder mit klassischen Schneekanonen mit Propeller. 500 von diesen sogenannten Schneeerzeuger, wie das in der Fachsprache heisst, werden von Philipp Lauber und seinem Team bedient. Der Philipp Lauber ist der Schneemeister von der nördlichen Hälfte des Skigebiets Zermatt. Und sein Auftrag, der ist jedes Jahr gleich. Ende November müssen die Pisten weiss sein. Sein Arbeitsplatz, der liegt auf 2570 Meter über Meer. In der Mittelstation Blauherd. Das ist eine enge Baracke, innen mit Sperrholz verkleidet, an der Wand die Einsatzpläne vom 30-köpfigen Team und auf dem Tisch da hat's eine Funkstation, daneben zwei PCs mit je zwei Bildschirmen und auf denen werden schematisch alle Schneekanonen und Wasserleitungen angezeigt.
Also meine Aufgabe ist eigentlich die, dass ich mir schaue, möglichst in kurzer Zeit Schnee herzustellen, damit dass der Gast auf einer tiptop präparierten Piste fahren kann.
In kurzer Zeit, was heisst das genau?
Kurze Zeit, ideal ist, wenn wir es innerhalb von einem Monat oder sagen 6-7 Wochen können herbringen, je nach Temperatur und Wetter. Normalerweise, so wie die Zerreufe, wir Anfang November an und das zieht sich so durch bis gegen den Dezember und im Januar nach Kleinigkeit.
Ja. Und was haben Sie für Hilfsmittel jetzt, damit Sie die Pisten so schön weiss anbringen?
Also unsere Hilfsmittel sind sicher die Schneeerzeuger, die den Schnee machen und die ganze Technik für Wasser und Luft zu transportieren und meine Mitarbeiter natürlich.
Das System von Schneeerzeugern, sagen Sie, von diesen Schneekanonen, das sieht man jetzt hier auf dem Bildschirm. Was ist das genau für ein Schema?
Also das, was wir jetzt auf dem Bildschirm sehen, das ist die Übersicht von dem Gebiet, wo man sieht, von zuoberst bis zuunterst, jede Lanze, wo man kann ansteuern kann, die verschiedenen Pisten. Und wenn wir die einschalten, werden die noch auf eine andere Farbe kommen und man sieht auch visuell, wo es schneit.
Und beschreiben Sie jetzt das mal, wenn Sie jetzt anfangen, gross beschneien, dann drücken Sie einfach da auf Start und nachher läuft das?
Ja, gerade so einfach geht es nicht. Also zuerst muss ja alles in Ordnung sein, dass wir starten können. Das heisst Wetterbedingungen, wie auch die Bedingungen von den einzelnen Schneerzeugern.
Und was heisst in Ordnung vom Wetter her?
In Ordnung, das ist für uns sehr wichtig, einfach mal möglichst kein Wind. Und eine Temperatur von ca. minus 5 Grad ist ideal. Und dann, wenn das so weit ist, dann werden die einzelnen Schneerzeuger anklicken, sagen dann noch ein und durch die vollautomatische Anlage fährt das im Hintergrund alles vollautomatisch auf Läufen und Schneerzeuger.
Ja, jetzt hört man es über den Funk, Sie haben da immer Leute draussen. Wie ist denn da die Aufgabenteilung zwischen dem, der da am PC sitzt und denen, die draussen sind?
Also meistens ist es so, dass hier einer am PC ist, der tut die Gesamtanlage überwachen, tut die verschiedenen Sachen ein- und ausschalten. Und die im Feld sind mit Kappe und Händchen unterwegs, die kontrollieren, wie das ist, wie der Schnee fällt, fällt er auf die Piste, neben die Piste, wie sind Windtemperaturen, Wind und Temperaturen und ist effektiv der Schnee für die Piste.
Ja, also das können Sie nicht alles da mit Webcam und Temperaturdaten vom Büro aus entscheiden?
Nein, es ist also nach wie vor so, dass wichtig ist, die Leute, die am Gelände sind, die sind vor Ort, die sehen, was läuft. Mit der ganzen Technik, die wir haben, ist nur möglich, es schneit oder es schneit nicht, aber ist effektiv so, sieht man nur vor Ort.
Und was für Möglichkeiten hat man dann, wenn man jetzt sieht, es schneit nicht auf Pisten oder es schneit, der Schnee ist nicht gut, der rauskommt?
Also wenn es Schnee nicht gut ist oder auch die Schnee neben der Piste zu liegen kommt, sollte wir sicher das abstellen, der Schneeerzeuger, und die sofort ein anderer Schneeerzeuger im besseren Standort wieder einschalten. So, dass wir also keine Zeit verlieren, direkt können weitermachen.
Also, wie muss ich das vorstellen? Im November, wenn die auf Volllast laufen, das ist dann 24 Stunden, sind die im Betrieb?
Das ist richtig. Wir arbeiten 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, wenn die Temperaturen gut sind und das Verhältnis alles gut ist. Das heisst, es sind während der Nacht da und es sind während dem Tag auch nochmal eine Gruppe da, die das beschneien.
Also auch in der Nacht sind da die Leute draussen mit der Taschenlampe am Schauen, ob es in die richtige Richtung schneit?
Das ist richtig. Also hauptsächlich schneit man in der Nacht, weil die Temperaturen in der Nacht kälter sind vom Tag durch. Und ist die wirklich grosse Zeit oder die Zeit, wo wir am meisten Schnee produzieren, ist in der Nacht. Und da sind Leute unterwegs mit Taschenlampen, mit Fahrzeug, zu Füss, mit allerlei.
Jetzt hat es ja dieses Jahr sehr früh geschneit und eigentlich viel geschneit. Haben Sie da dann einfach irgendwann abgestellt, die Maschine, wo Sie gesehen haben, es schneit von der Natur aus?
Ja, ist schon so. Wenn es genug Schnee hat, von der Natur so, werden wir auch weniger Schnee machen. Es ist dieses Jahr so, dass der Schnee früh gekommen ist. Es ist aber immerhin Ende November oder Dezember gewesen, wenn er gekommen ist. Und bis dahin haben wir natürlich schon einen grossen Teil erledigt gehabt und hat sich jetzt mit dem ein bisschen zusammengemischt und neu summiert.
Und freuen Sie sich da, wenn es anfängt zu schneien, noch richtig? Oder sagen Sie, ah, nein, jetzt schneit es mir da in einen schönen Kunstschnee?
Es ist tatsächlich so, dass am Anfang wir lieber haben, wenn es nicht unbedingt Naturschnee hat, dann können wir mit dem Kunstschnee richtig arbeiten, so wie wir wollen. Aber im späteren Zeitpunkt sehen wir den Schnee immer gerne.
Also warum denn? Also was heisst richtig arbeiten mit dem Kunstschnee?
Ja, das ist ja so, wird die mit dem Lanze oder auch mit der Propellermaschine, die wir Schneehügel produzieren, wo nachher ein paar Tage können liegen bleiben und nachher wird der verteilt. Und durch das, dass es keinen Naturschnee hat, sehen wir besser, wo verteilen wir den Kunstschnee. Auch als Unterlage ist besser der Kunstschnee, der ist, hat die grössere Dichte und hat mehr im Frühling entgegen der Sonne und ist besser, wenn der im Untergrund ist und oben drauf der Naturschnee drauf ist.
Für Sie jetzt als Schneemeister, wenn Sie jetzt könnten wünschen, was würden Sie sich Anfangswinter für ein Wetter wünschen?
Anfangswinter hänge gerne kalt und trocken. Aber nicht so kalt, dass es schwierig wird zum Schneien. Das heisst, wenn es zu kalt ist, bringt es auch nichts mehr. Aber minus 5 Grad und kein Wind ist sehr gut.
Was passiert denn, wenn es zu kalt wird?
Zu kalt kommt die Schneequalität, es kommt zu trocken. Wir bringen nicht mehr Wasser aus den Kanonen raus. Und es kommt das Ganze zu trocken. Und wenn irgendwo ein Problem ist, dann ist in kurzer Zeit die Sache eingefrieren.
Wie muss ich denn den Schnee vorstellen, wenn er zu trocken ist? Zu fein, oder?
Das ist eine einfache Sache. Zu nasser Schnee, das ist ja das, was meine Kollegen auf der Strecke kontrollieren. Zu nasser Schnee ist, wenn man einen Schneeball machen kann und der zusammendrückt und es rinnt Wasser aus dem Schneeball raus, so ist er zu nass. Und das Gegenteil ist trockener Schnee. Wenn man einen Schneeball will machen und der hat die Konsistenz nicht, dass er gerade wieder zerfällt, dass also die Schneeballen wieder von Ankite ist er zu trocken.
Das klingt für mich aber nach super Pulverschnee.
Ja, Pulverschnee ist schon gut, aber für die Präparation der Piste ist er weniger geeignet.
Und kann man da etwas machen jetzt gegen Temperaturen? Also wenn Sie sehen, dass es trocken oder hilft es auch nur, einfach abstellen und warten, bis es wieder wärmer wird?
Nein, wir haben da verschiedene Hilfsmittel, die wir machen können. Es gibt Schneeerzeuger, wo man zusätzliche Düsen zuschalten kann, dass mehr Wasser kommt, dass er nasser ist. Und wir haben auch die geregelte Lanze, wo einfach mehr Wasser der Lanze zuführen. Und durch das wird die Schneequalität wieder gleich wie gewünscht.
Fühlt man sich da manchmal auch mächtig, quasi als Herr Holle, wenn Sie da in diesem Büro rausschauen?
Nein, eher das Gegenteil. Wenn ich sehe, was der Petrus in einer Nacht macht, wenn es schneit, und was wir herstellen in einer Nacht, so sind wir immer noch leid im Hintertreffen.
Also nicht mit der Holle?
Nein, überhaupt nicht.
Und wenn es das erste Mal wieder schneit im Winter und Sie draußen rumlaufen, ist das ein besonderer Moment für Sie?
Also wenn es vor uns schneit, wenn es Naturschnee ist, ist das für uns nicht viel Besonderes. Es ist schön, wenn es schneit. Das Schönste für uns ist eigentlich, wenn wir im Herbst oder frühen Winter zuerst mal die einschalten und nachher wirklich den Lohn von unserer Arbeit sehen, dass das, was aus unserer Kanone rauskommt, ist Schnee, den wir selber herstellen. Das ist die ganze Befriedigung, die wir das Jahr durch nachher wieder brauchen können.
Also der selber gemachte Schnee, der ist für Sie noch ein bisschen schöner wie der vom Himmel kommt?
Das ist richtig. Das ist eigentlich der Lohn von der ganzen Arbeit.
Der Kunstschnee auf der Skipiste von Zermatt, das ist der ganze Stolz vom Schneemeister Philipp Lauber. Alles in allem wird Zermatt pro Saison 1,5 Millionen Kubikmeter Schnee produziert. Das ist viel Schnee, sehr viel sogar. Mit dem Schnee, dass man sich das etwa vorstellen kann, könnte man rund 3'000 Einfamilienhäuser mit Schnee füllen. Im Kunstschnee produzieren gehört Zermatt zu den Pionieren der Schweiz. Seit letztem Herbst steht Zermatt nämlich auch eine Schneefabrik, die bei Plus-Temperaturen Schnee anbringt. Das ist eine tonnenschwere Anlage und in der Mitte von der hat es ein Vakuumsilo, 10 Meter hoch, 3 Meter im Durchmesser und unten von diesem Silo kommt dann eben Kunstschnee raus. Den Schnee muss man dann von dort aber noch auf die Piste transportieren. Es ist also eine ziemlich aufwendige Sache. Das Zermatt werde die Anlage darum auch nur im Herbst eingesetzt, um ein kurzes Verbindungsstück zu beschneien, damit man eben ohne Ski abziehen von der Gletscherpiste bis runter zu der Bahn kommen, erklärt Philipp Lauber.
Das ist also kein Fall eine Alternative zum Schnee, den wir jetzt herstellen, sondern es ist für ein sehr kleines oder ein sehr kleiner Teil, das heisst vom Gletscher, eine Rückfahrt machen Richtung Trocknensteig. Jetzt brauchen wir den Schnee vor allem im Oktober, wo es zu warm ist, für mit der normalen, konventionellen Schneeanlage Schnee zu machen. Brauchen wir die Anlage, dass wir Schnee machen können, für die Rückfahrt herzustellen. Wenn nachher die Temperaturen sinken, dass wir wieder die konventionelle Anlage betreiben können, so die wir umschalten, respektive, das ist mein Kollege, der das macht, wird das umschalten und wird konventionell weitergeschnitten.
Wieso ist es keine Alternative zu den konventionellen Schneemaschinen?
Es ist von dem her keine Alternative, weil es einfach mal stationär ist. Die ist an einem Ort, der Schnee wird an dem Ort produziert und nachher an die verschiedenen Orte transportiert. Auch ist die Schneemenge nicht so gross, dass man eine ganze Piste könnte schneien. Es ist effektiv nur für eine punktuelle Sache gedeicht.
Und von der Schneequalität, was macht die Maschine für Schnee?
Die Schneequalität ist auch wieder unterschiedlich. Es ist eher ein Firnschnee. Es ist ein Schneekristall, der eher Richtung Eis ist, aber immer noch gut fahrbar.
Eine Art Sultschnee macht die Maschine gut genug, damit man nicht Ski abziehen muss, aber für eine ganze Pistenbeschneiung nicht geeignet. Für die Schneefabrik und die 800 konventionellen Schneelandsundkanonen braucht es pro Jahr 6 Millionen Kilowattstunden Strom. Das ist so viel Strom, wie rund 1'000 Schweizer Haushalte im Jahr verbrauchen. Rechtfertigen tun die Bergbahnen den Aufwand mit den Arbeitsplätzen, wo man das Zermatt so arbeiten kann. Pro Jahr kann Zermatt als Schweizer Top-Destination über 1 Million Skitageskarten verkaufen. Die aktuelle Schneemischung auf der Piste schätzt der Schneemeister Philipp Lauber auf 50% Kunstschnee, 50% Naturschnee.
Ist jetzt das so der Idealzustand von der Piste, so wie Sie ihn gerne hätten?
Ja, der Pistenzustand ist im Moment sehr gut. Es ist griffiger Schnee, härter Schnee. Ist wirklich ideal.
Inputs. Der Schneemeister von Zermatt, der Philipp Lauber, ist das gewesen. Vom Schnee als Seelenwärmer über den Schnee als Rohstoff für Skipisten geht es jetzt im dritten Teil dann um Schnee als Forschungsobjekt. Wir gehen mit dem Davoser Schneeforscher Martin Schneebeli ins Kältelabor und schauen mit einem Computertomograph, wie es im Schnee innen aussieht.
Der Schnee ist ja nicht ein biologisches Wesen. Da kann man so viel Röntgenstrahlung draufgeben, wie man will. Das schadet dem nicht.
Zuerst jetzt aber noch Early Winter von der Gwen Stefani. Gwen Stefani mit Early Winter. Ihr hört Inputs und wir stecken jetzt dann gerade ein Tassel Schnee in einen Computertomograph und beweisen so, dass der Schnee lebt.
Inputs.
Wie würdet ihr Schnee beschreiben? Kalt und weiss, oder? Der Schweizer Schneeforscher Martin Schneebeli, er behauptet gerade das Gegenteil. Schnee sei heiss und schwarz. Der Martin Schneebeli, er arbeitet am Eidgenössischen Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos und beschäftigt sich hauptberuflich mit der Frage, was genau ist Schnee? Und als Physiker sei der Schnee eben tatsächlich heiss.
Ja, Schnee ist heiss. Und zwar ganz einfach darum, weil Schnee auf der Erde ja maximal vielleicht minus 60 Grad wird, aber bei uns in den Alpen maximal minus 30 Grad. Und der Schmelzpunkt ist ja bei 0 Grad. Jetzt, wenn man das von der absoluten Temperaturskala anschaut, ist der Unterschied zwischen 0 Grad und minus 10 Grad praktisch nichts. Und das führt dazu, dass Schnee eben physikalisch ein heisses Material ist.
Eisen oder Stein zum Beispiel, das sind auf der anderen Seite Materialien, die viel weiter weg sind von ihrem Schmelzpunkt, wo man viel mehr müsste aufheizen, bis die einmal schmelzen und darum eben auch kälter sind als Schnee. Schnee, der immer, wenigstens bei uns, kurz vor dem Auftauen, vor dem Schmelzen ist. Und schwarz, sagt der Schnee, sagt der Martin Schneebeli, wenn man ihn nicht mit den Augen anschaut, sondern durch eine Wärmebildkamera.
Schnee ist schwarz, weil im thermischen spektralen Bereich ist Schnee ein perfekter Adsorber. Also es ist ein schwarzer Körper.
Anders gesagt, Schnee kann so viel Wärmestrahlen absorbieren, dass nichts mehr zurückkommt. Auf der Wärmebildkamera sieht man darum bei Schnee einfach schwarz. Damit Martin Schneebeli und sein Team den Schnee wissenschaftlich untersuchen kann, zum Beispiel eben im Computertomograph, den wir dann gerade noch hören, für das langt der Naturschnee aber nicht, wo es Davos vor dem Institut rumliegt. Für das braucht es Laborschnee. Für seine Experimente produziert Martin Schneebeli in einem Kältelabor, also in einem zimmergrossen Tiefgefrierer, sogenannt naturidentischen Schnee.
Der Vorteil ist, dass man, so gesagt, zu jeder Jahreszeit immer den gleichen Schnee produzieren können. Und das ist natürlich für Laborexperimente extrem praktisch. Weil man muss nicht warten, bis man irgendeinen guten Schneefall hat, sondern man kann ein Laborexperiment starten, wenn man parat ist.
Der Laborschnee wird aber anders als auf der Skipiste nicht mit einer Schneekanone produziert. Die Schneemaschine von Martin Schneebeli, die besteht im Wesentlichen aus einer Holzkiste, vielleicht so gross wie ein Meersäulenkäfig, wo im hinteren Teil eine Art Chemie hat. Im vorderen Teil, der abgedeckt ist, dort steht ein geheiztes Wasserbecken und dort drüber wird kalte Luft geblasen und hinten im Chemie hängen Nylonfäden und die kalte Luft nimmt dann das Wasser mit und an den Nylonfäden wachsen wie eine Art an einer Wäschhänke Schneekristall.
Und je nach Temperatur vor kalter Luft und je nachdem, wie warm das Wasser ist, gibt es andere Schneekristalle. Da können wir genau die Form des Schneekristalls naturidentisch herstellen.
Und was ist jetzt der Unterschied jetzt zwischen dem naturidentischen und dem wirklich Naturschnee?
Der wirklich Schnee, der ist ja frei in der Luft und der hat symmetrische Formen, mehr oder weniger symmetrische Formen. Und da fängt der Schneekristall an einem Faden an zu wachsen und dann ist er mehr asymmetrisch.
Also nicht ganz perfekt?
Nicht ganz perfekt, aber perfekt genug, um guten Laborschnee zu haben.
Die Schneekristalle werden also quasi an waagrechten Nylonfäden gezüchtet und alle 15 Minuten schüttelt man die Fäden und die Schneeflöckchen fallen in ein zweites Becken ab. In der Natur, in den Wolken, braucht es für einen Schneekristall immer einen Kristallisationskeim. Das sind meistens Stäubchen, die in der Luft sind. Darum bildet sich dann eine Schneeflocke. Im Labor ist es so, dass beim sechsarmigen Schneekristall, dass sich der mit einem Arm an den Nylonfaden anhängt.
Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ein Arm, also dass von einem Arm aus, so gesagt, gegen rauswächst und dann, je nachdem, was man für Temperatur und Wasser, also Luft- und Wassertemperatur haben, gibt es entweder Nadeln oder es gibt eben so fast sechseckige Blättchen oder auch säulenartige Strukturen.
Das bestimmt dann Sie, was für eine Form der Schnee überkommt?
Ja, das bestimmen wir.
Und was machen wir jetzt, dass es so schöne sechseckige Flocken gibt? Was müssen das für Bedingungen sein?
Also die idealen Bedingungen für fast sechseckige Flocken ist etwa eine Wassertemperatur von 30 Grad, Lufttemperatur da innen etwa zwischen minus 15 bis minus 20 Grad. Das ist nicht ganz die Temperatur, die wir da in der Kiste haben, aber das führt zu einem sehr schönen sechseckigen Kristall.
Ein halbes Jahr lang hat ein Doktorand an dieser Maschine umgetüftelt und umgeschraubelt, bis sie jetzt am Schluss eben fast perfekten Laborschnee produziert. Zu Weltraum geschafft hat es Martin Schneebeli als Schneeforscher aber nicht wegen dieser Schneeproduktion, sondern er ist als Erster auf die Idee gekommen, man könnte Schnee auch mit einem Computertomograph untersuchen. Ein Tomograph ist ein Gerät aus der Medizin, wo man dort zum Beispiel braucht, um ein Knie von innen anzuschauen. Die gleiche Technik braucht Martin Schneebeli jetzt einfach, um Schneeschichten zu analysieren. Der Computertomograph, der ist vielleicht 1 Meter lang, ein blauer Kasten, und auch er steht im Kältelabor bei minus 15 Grad. In der Hand hat Martin Schneebeli eine Schneeprobe, etwa so gross wie ein Espresso-Tassli.
Und dann stellen wir das hier rein und beobachten jetzt den Schnee, ohne ihn zu berühren, mit Röntgenstrahlen. Und das kann man beim Schnee ja sehr gut. Der Schnee ist ja nicht ein biologisches Wesen. Da kann man so viel Röntgenstrahlung draufgeben, wie man will. Das schadet dem nicht.
Man kann darum immer wieder röntgen und sieht so, wie sich der Schnee über die Zeit verändert, wenn es wärmer oder kälter wird zum Beispiel. Für die Forschung ist diese Technik ein gewaltiger Fortschritt. Bis dahin, bis vor etwa 5 Jahren, wo der erste Computertomograph in Betrieb genommen worden ist, hat man den Schnee nur unter einem Mikroskop untersuchen. Und zwar hat man nur immer Schneekörner anschauen, weil wenn man zu viel Schnee unter das Mikroskop legt, dann ist es einfach weiss.
Man muss sich das so vorstellen, also wenn man ein Haus hat, dann tut man das abbrechen und dann hat man all da den Schutt. Und dann versucht man, zum Schutt eigentlich herauszufinden, wie das Haus hat ausgesehen. Das ist die alte Methode mit Lupe. Und mit dem Computertomograph können wir jetzt das Haus als Ganzes anschauen.
Und kommt am Schluss ein dreidimensionales Bild über von einer Schneestruktur. Um die analysieren, die Bilder, wechseln wir jetzt an die Wärme der Computer. Der Martin Schneebeli holt so ein Bild auf den Bildschirm.
Da sehen wir jetzt die ganze Komplexität von dieser Schneestruktur.
Das sieht jetzt so ein bisschen aus, wie wenn man einen Schwamm abeinander geschnitten hat.
Das ist ein sehr gutes Bild. Also Schnee, der am Boden liegt, der sieht mehr wie ein Schwamm aus. Also es ist ein Eisgerüst, das überall verbunden ist.
Also es ist so ein Höhlensystem, eine Art.
Ja, es ist natürlich jetzt... es ist eine Art Höhlensystem.
Genau. Und wie entsteht denn das? Also vom Himmel oben runter kommen die sechseckigen Schneekristalle. Und was passiert mit denen, wenn sie am Boden kommen?
Vielleicht so 5-10% der Kristalle, die runterkommen, sind wirklich schöne Schneekristalle. Die meisten sind schon angeschlagen durch den Wind. Also denen fehlen ein paar oder sehr viele Zacken. Wenn sie jetzt am Boden kommen, und wenn sich die Eiskristalle berühren, dann sind sich die, also wie der Fachausdruck ist, sintern. Das heisst, die werden gerade zusammengeschweißt. Und das ist auch wieder eine Folge, dass Schnee, der eben unter irdischer Temperatur existiert, eigentlich ein sehr heißes Material ist. Und darum verbindet sich die Eiskristalle sehr schnell.
Ja, also die schmelzen aneinander quasi?
Es ist nicht ein Schmelzen, sondern die sind immer noch Kristall, aber die Oberfläche des Kristalls ist...
Aneinander gefroren vielleicht?
Aneinander. Man kann sagen, ja, wenn man sagt gefrieren, dann muss sie auch wieder schmelzen, sondern die verbindet sich durch Wassermoleküle, die in der Luft sich befindet.
Das wirkt dann wie ein Leim, die Wassermoleküle, und klebt die zusammen.
Ja, es ist ein perfekter Leim.
Man merkt, es ist gar nicht so einfach, um sich zu verständigen, wie das jetzt genau aussieht. Damit ihr selber euch auch ein Bild machen könnt, wie das im Inneren von einer Schneeschicht genau zu und her geht, für das haben wir ein paar Abbildungen vom Computertomograph auch auf drs3.ch. Schnee, das haben wir bis jetzt gelernt, der besteht neben Eiskristall vor allem aus Luft. Bei Neuschnee sind es 80%. Und die Bilder vom Computertomograph, die braucht der Martin Schneebeli zum Verstehen, wie fest das der Schnee zusammenhebt und wie genau die Temperatur weitergeleitet wird.
Beide Eigenschaften hängen davon ab, eben wie stark die Bindungen sind und wie die ganzen Strukturen aussehen.
Und warum wollen Sie das wissen?
Um mal herauszufinden, wie sich Lawinen bilden können. Weil Lawinen bilden sich dann, wenn eben die Strukturen nicht genügend ausgebildet sind. Dann geht es auch um ganz grundlegende Fragen. Ja, was ist Schnee überhaupt? Also wie bildet sich Schnee? Was für optische Eigenschaften hat Schnee? Das ist alles, hängt alles davon ab, eben wie die Schneeform aussieht und wie die Schneestrukturen verbunden sind.
Also die einfache Frage, was ist Schnee, die beschäftigt Sie jetzt eigentlich schon die ganze Zeit, wo Sie da forschen?
Ja, es ist eben, was ist Schnee? Das ist wirklich ganz eine komplexe Frage.
Jetzt, der Vorteil, haben Sie vorhin drinnen gesagt, ist, dass man hintereinander Bilder machen kann und sieht, wie sich jetzt die Schneestruktur verändert. Also was kann man denn da beobachten, wie sich der Schnee verändert?
Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn man einen Temperaturunterschied hat, von oben nach unten oder umgekehrt, dann wandern die Wassermoleküle vom wärmeren Kristall zum kälteren Kristall. Und das heisst, der Kristall verändert sich, das heisst, der Warmkristall löst sich langsam auf und der Kaltkristall fängt an zu wachsen.
Und ist es im Boden innen kälter oder ist es oben kälter? Also wachsen es gegen auf oder gegen oben?
Das kann ein bisschen in alle Richtungen wachsen. Weil an der Oberfläche hat man ja einen grossen Unterschied Tag-Nacht. Und dann wachsen die Kristalle, so gesagt, einmal gegen oben und einmal wieder gegen oben. Jetzt in der Nähe vom Boden. Der Boden ist meistens wärmer als der Schnee. Und dann hat man einen Dampffluss, der vom Boden gegen oben geht.
Diese Erkenntnisse von Martin Schneebeli haben die Schneeforschung einen riesigen Schritt vorwärts gebracht. Und trotzdem, auch wenn man schon 5 Jahre am Forschen ist, für ein komplettes Modell vom Schnee, für das braucht es noch unzählige weitere Experimente mit den verschiedensten Schneearten. Gebraucht werden die Resultate aber schon heute, und zwar auf den verschiedensten Gebieten. Sehr interessiert sind vor allem die Kollegen von der Lawinenforschung. Je mehr man weiss über das Innenleben von einer Schneeschicht, desto besser kann man auch verstehen, wann und wie das es zu Lawinen kommt. Interessiert am Innenleben vom Schnee sind aber auch Leute wie Philipp Lauber aus dem zweiten Teil der Sendung, die verantwortlich dafür sind, dass Skipisten auch dann schön weiss sind, wenn es wenig schneit.
Eine Forschungsgruppe da am Institut, wo ich sehr eng zusammenarbeite, die entwickelt umweltfreundlichere Schneekanonen. Also, dass man mit weniger Energie mehr Kunstschnee, mehr technischen Schnee kann produzieren.
Einen Nutzen haben die Erkenntnisse aber auch für die Klimaforschung. Rund ein Viertel von der Erdoberfläche sei zeitweise mit Schnee bedeckt, erklärt der Schneeforscher Martin Schneebeli. Und da sei es natürlich wichtig, dass wir wissen, was das für den Wärmehaushalt der Erde bedeutet.
Wie viel Strahlung nimmt er auf? Wie viel Wärme geht durch die Schneedecke verloren? Oder wie stark tut der Schnee isolieren? Das sind ganz grundlegende Fragen, die eben für Klimaforschung wichtig sind.
Inputs.
Der Martin Schneebeli vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut zu Davos. Faszination Schnee hat also viele Facetten. Der Wanderkolumnist Thomas Widmer, den wir ganz am Anfang gehört haben, er ist fasziniert vom Gefühl, das es gibt, wenn man durch eine verschneite Winterlandschaft spaziert. Der Schneemeister Philipp Lauber aus Zermatt, ihm gefällt es, wenn seine 500 Schneekanonen einen perfekten Rohstoff für die Skipisten liefern. Und Martin Schneebeli, er ist fasziniert, dass er trotz Computergraph noch nicht wirklich eine vollständige Antwort hat auf die Frage, was genau ist Schnee eigentlich?
Input Podcast auf DRS3.